Ich lese aus den Kaiserbiografien von Sueton zum Kaiser Vespasian. Die genauen Seitenangaben befinden sich in der Literaturliste. Als Claudius Kaiser war, machte Narzissus seinen Einfluss geltend und man schickte Vespasian als Legionslegat nach Germanien. Von dort wurde er nach Britannien versetzt, wo er in 30 Kämpfen mit dem Feind zusammenstieß. Er unterwarf zwei sehr starke Volksstämme, ferner 20 Städte und die Insel Vectis, Anmerkung von mir heute Isle of Wight, die nahe bei Britannien liegt. Teils hatte hierbei der Konsulallegat Aulus Plautus, teils Claudius selbst das Kommando. Deshalb erhielt er die Triumphabzeichen und in kurzer Folge gleich zwei Priesterämter. Außerdem machte man ihn für die letzten 2 Monate des Jahres zum Konsul. Die Zeit bis zum Prokonsulat brachte er in Muße und Zurückgezogenheit zu, denn er hatte Angst vor Agrippina, die immer noch bei ihrem Sohn viel bewirken konnte und voller Hass auf seinen Feind Narzissus war, auch nach dessen Tod. Schließlich fiel ihm durch Los Afrika zu. Dies verwaltete er völlig uneigennützig und nicht ohne große Anerkennung für sein Tun zu finden. Sieht man einmal davon ab, dass bei einem Aufstand in Hadrametum Rüben nach ihm geworfen wurden. Jedenfalls kehrte er heim, ohne sich um einen Pfennig bereichert zu haben, so dass er, da fast schon seine Kreditwürdigkeit in Zweifel gezogen wurde, alle seine Güter dem Bruder verpfänden und sich notgedrungen auf Geschäfte in der Art zwielichtiger Händler einlassen musste, um seine Stellung zu behaupten. Deshalb nannte ihn der Volksmund Maultiertreiber. Anmerkung von mir, da gibt es eine interessante Querverbindung zu der Josephus-Trilogie von Leon Feuchtwanger. Dort schreibt Feuchtwanger, dass Vespasian der Spediteur genannt wurde. Und da gibt es wieder eine Querverbindung zu dem Briefwechsel mit Arnold Zweig. Zweig kritisiert, dass Feuchtwanger hier einen Begriff verwendet, den es zur römischer Zeit noch gar nicht gab. Also der eigentliche Spitzname war wohl Maultiertreiber. Ich lese weiter. Auf der Griechenlandreise Neros befand er sich unter dessen Begleitern. Als er sich, während dieser sank, entweder entfernte oder, wenn er anwesend war, schnell einschlief, wurde ihm dies sehr übel genommen und er wurde nicht nur aus dem Gefolge des Kaisers ausgeschlossen, sondern auch von den öffentlichen Empfängen. So zog er sich in eine kleine abgelegene Bürgerschaft zurück, bis ihm, der sich verborgen hielt und immer noch das Schlimmste befürchtete, eine Provinz mit militärischem Kommando angeboten wurde. Wieder eine Anmerkung von mir. Das muss man sich mal vorstellen. Vespasian ist eingeschlafen, während Nero gesungen hat. Es ist ja bekannt, dass Nero sich für einen großen Schauspieler und großen Sänger hielt. Und es war also schon eine Majestätsbeleidigung und Vespasian konnte eigentlich froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich lese weiter. Im ganzen Orient war die alte einhellige Meinung verbreitet gewesen, dass man sich nach einem Schicksalsspruch von Judäa aus zu eben dieser Zeit der Weltherrschaft bemächtigen werde. Dies war über einen römischen Kaiser geweissagt worden, wie es ja der spätere Verlauf der Ereignisse voll und ganz bestätigt hat. Die Juden bezogen den Spruch jedoch auf sich und machten einen Aufstand. Sie ermordeten den Statthalter, beraubten ferner den Konsulallegaten von Syrien, als er zur Hilfe eilte des Legionsadlers und schlugen ihn in die Flucht. Da es, um diesen Aufstand niederzuschlagen, eines größeren Heeres und eines entschlossenen Führers bedurfte, dem man gleichwohl eine so große Aufgabe voll und ganz übertragen durfte, wählte man gerade ihn, weil ja einerseits sein energisches Auftreten erprobt war, um man andererseits von ihm keineswegs etwas zu befürchten hatte, da er von niederer Herkunft und sein Name unbedeutend war. Also verstärkte man die Truppen um 2 Legionen, 8 Alen und 10 Kohorten und machte den ältesten Sohn zu einem Delegaten. Sobald er seine Provinz betrat, zog er die Aufmerksamkeit auch der Nachbarprovinzen auf sich und die Disziplin im Lager wurde sofort in Ordnung gebracht. In etliche Gefechte zog er so beherzt, dass er bei der Belagerung eines Kartells von einem Stein am Knie getroffen wurde und etliche Pfeile in seinem Schild staken. Wieder eine Anmerkung von mir. Auch diese beiden Tatsachen werden bei Leon Feuchtwanger in der Josephus-Trilogie und bei Robert Fabri in dem Buch über Vespasian verarbeitet. Ist interessant zu sehen, wie diese Schriftsteller gearbeitet haben. Sie haben sich also offenbar die originalhistorischen Quellen angesehen und die darin dargestellten Sachverhalte in ihren Büchern verwendet. Interessant. So, jetzt kommt die entscheidende Stelle, in der es um die Prophezeiung von Flavius Josephus geht, die ja auch von Leon Feuchtwanger in seiner Josephus-Trilogie benutzt wird. Sueton schreibt: In Judäa befragte er das Orakel des Gottes von Karmel. Die Orakelsprüche machten ihn sehr zuversichtlich, insofern sie zu versprechen schienen, dass ihm das gelingen werde, was er sich in den Kopf setze und plane, mochte es auch noch so Bedeutendes sein. Und Josephus, einer von den vornehmen Gefangenen, versicherte zuversichtlich und sehr entschieden, als man ihn in Fesseln legte, dass er genau von diesem Mann in Kürze befreit werde, dann aber sei er bereits Kaiser. Ich überspringe ein paar Seiten und es geht weiter mit ein paar persönlichen Dingen zu Vespasian. Ansehen und, man möchte sagen, eine gewisse Größe fehlten ihm als Kaiser noch, was ja verständlich ist, da er unerwartet und eben erst Herrscher geworden war. Diese Eigenschaften erwarb er sich aber noch. Als er vorn auf dem Tribunal saß, wandte sich aus dem Volk jemand an ihn, der erblindet war, und noch einer, der ein lahmes Bein hatte. Sie baten ihn, ihnen die Hilfe für ihre körperlichen Gebrechen zukommen zu lassen, die ihnen die Gottheit gezeigt hatte, während sie schliefen. Er werde das Augenlicht wiedergeben, wenn er die Augen mit dem Speichel seines Mundes bestreiche. Die Beine würden wieder kräftig, wenn er nur geruhe, sie mit der Ferse zu berühren. Da er aber kaum darauf vertraute, dass die Prozedur zu irgendeinem Erfolg führen werde und er deswegen nicht einmal wagte, es zu versuchen, sprachen ihm schließlich seine Freunde gut zu und er berührte beide öffentlich vor versammeltem Volk und der Erfolg blieb nicht aus. Wieder eine Anmerkung von mir. Auch diese Anekdote wird von Robert Fabri in seinem Buch über Vespasian verwendet. Da Vespasian sicherlich keinen Blinden geheilt hat, hat Robert Fabri das so beschrieben, dass die hier bei Sueton erwähnten Freunde das natürlich so organisiert haben. Sie hatten also jemandem, der vorgab, blind zu sein, und jemandem, der vorgab, lahm zu sein, genügend Geld gegeben, um dann dieses angebliche Wunder zu inszenieren. Auch wieder interessant, wie die Schriftsteller so arbeiten. Weiter mit ein paar persönlichen Dingen über Vespasian. Zügellosigkeit und Verschwendungssucht hatten Überhand genommen, da keiner ihnen Einhalt gebot. Auf seine Initiative hin fasste der Senat den Beschluss, dass die Frau, die mit dem Sklaven eines anderen Umgang hatte, als Sklavin gelten sollte. Ferner sollten diejenigen, die an die Söhne des Hauses Geld verliehen, niemals das Recht haben, den Kredit zurückzufordern, nicht einmal nach dem Tod des Vaters. In allen anderen Dingen war er gleich von Anfang seines Prinzipats an bis zu seinem Ende leutselig und milde. Aus seiner ehemaligen Zugehörigkeit zu einem niedrigen Stand machte er nie einen Hehl und kokettierte sogar häufig damit. Ja, er lachte sogar wider Erwarten gewisse Leute aus, die versuchten, den Ursprung des flavischen Geschlechts auf die Gründer von Reate und einen Begleiter des Herkules, dessen Denkmal in der Via Salaria steht, zurückzuführen. Außerdem war er ganz und gar nicht auf Auszeichnungen aus, so dass er am Tage des Triumphzuges, des Festzuges überdrüssig und durch sein langsames Vorwärtskommen ermüdet, nicht damit zurückhielt, dass er zu Recht bestraft werde, da er als alter Mann auf so unschickliche Weise einen Triumphzug begehrt habe, als wenn er ihn entweder seinen Vorfahren schuldig sei oder ihn jemals für sich erhofft habe.